Willkommen zur 15 Minuten Lyrik. Mit mir im Studio sitzt wie immer Lilly Schreiber und Executive Producer ist Yara Gleitz. Und heute werden wir uns um ein Gedicht von Catull kümmern, was mich sehr freut, ein sehr kurzes Gedicht. Du hast das ausgesucht. Kannst du mir sagen, warum?
Ich habe das ausgesucht, weil ich zu dem Gedicht, glaube ich, eine ganz persönliche Bindung habe. Also einerseits haben wir das im Lateinunterricht, als wir Catull besprochen haben, natürlich kam das unter anderem auch vor. Es ist ein nicht so bekanntes Gedicht von Catull, aber die Gegensätze, auf die wir bestimmt gleich zu sprechen kommen in diesem Gedicht, die haben es mir irgendwie angetan.
Ja, also ganz unbekannt ist es auch nicht. Vertont von Karl Orff.
Vertont von Karl Orff, also es gehört jetzt nicht zu den Carmina Burana direkt, aber es wurde auf jeden Fall auch vertont und oft rezipiert. Es gibt zahlreiche Rockbands, die sich auch Odi et Amo nennen, so heißt das Gedicht nämlich, oder so wird es genannt. Titel hat es ja eigentlich nicht, nicht von Catull zumindest, aber rezipiert ist es schon häufig, da hast du recht.
Ja, Catull war ja auch schon ziemlich, wenn man es versucht, irgendwie zu aktualisieren, das war ja einer von diesen Dichtern, wie man sie heute vielleicht so ein Rockpoet nennen könnte. Also jung gestorben gehört sich dann eigentlich dazu. Skandale durchaus, eine gewisse offene Sprache, die durchaus auch in Form von Vulgarität fast schon übergehen kann. Das ist schon irgendwie so, man denkt, man hört den Namen Catull und denkt so, oh Gott, jetzt wird's langweilig. Das ist irgendwie so einer von diesen römischen Dichtern und jetzt muss man nur noch über die Metrik nachdenken. Natürlich müssen wir auch über die Metrik nachdenken, aber die Metrik im Sinne halt auch von Rhythmus, von Klang, von etwas, von einer Macht, von einer Kraft, die dieses Gedicht auch hat. Also, was würdest du zu Catulls Leben sagen?
Ja, ein kontroverser Dichter war Catull auf jeden Fall. Also bei seinen Zeitgenossen ist er, glaube ich, schon angeeckt mit seinen Gedichten. Yes. Gerade auch, wenn man seine Beziehung zu Lesbia berücksichtigt. Lesbia war eine Frau, mit der Catull eine inoffizielle Liebesbeziehung hatte.
Er hat er selber so genannt.
Genau, das ist nicht ihr offizieller Name, das ist quasi ein Deckname, damit sie geschützt bleibt, weil sie eine verheiratete Frau war. Ganz viele seiner Gedichte handeln von ihr und ich würde auch fast unterstellen, dass Odi et Amo in Teilen von ihr handelt.
Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dass er sie Lesbia nennt, ist natürlich schon mal der erste Bezug auf eine literarische Tradition, nämlich auf Sappho, von der wir auch mal ein Gedicht machen müssen, auf jeden Fall. Sappho sozusagen die griechische Dichterin, die Liebeslyrik für Frauen geschrieben hat, also von der auch, weil sie auf Lesbos gewohnt hat, das Wort lesbisch heute abstammt, also sozusagen aus einer lyrischen Tradition heraus, sind wunderschöne Liebesgedichte ebenfalls. Und daran scheint sich Catull als Mann jetzt zu orientieren. Warum jetzt irgendwie dieser Genderwechsel? Warum sozusagen ausgerechnet eine Frauenliebe, die jetzt wieder heterosexualisiert wird?
Darauf habe ich nicht direkt die Antwort. Ich habe Catulls Gedichte, seine Liebesdichtungen nie so gelesen, als dass sie jetzt von einem männlichen lyrischen Ich ausgehen würden. Ich finde die sehr neutral tatsächlich.
Könnte natürlich sein, dass er selber auch in die weibliche Rolle hier schwimmt.
Oder die Rolle einfach undefiniert bleibt, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich auch, dass dieses Gedicht tatsächlich viele ansprechen kann. Also sehr viele finden Zugang, glaube ich, zu Catulls Gedichten, gerade weil sie sehr ambivalent gedeutet werden können.
Ja, absolut. Also vielleicht sollten wir mal über dieses Gedicht kurz sprechen in der Übersetzung oder es versuchen zu übersetzen. Also ich hasse und ich liebe. Warum ich dies tue, fragst du vielleicht. So würde ich es übersetzen, würdest du auch in etwa so übersetzen?
So würde ich es tatsächlich auch übersetzen. Ich bin auf den zweiten Vers gespannt.
Ja, der ist schwieriger, genau. Und das, an der Stelle kommt ein Bruch. Schon von der Metrik her, weil es einfach in die zweite, in den zweiten Vers übergeht, der dann eben auch der letzte ist. Und hier muss man auch sehen, dass es sozusagen direkt auf dem ersten Wort betont wird, jetzt im zweiten. Das heißt, man hat hier auch metrischen Bruch gesetzt. Requires. Und dann ist jetzt sozusagen die Frage, und dann kommt Nestio. Also ich weiß es nicht. Aber, ja, sehr stark erleide oder spüre ich es. Und es quält mich. Könnte man es so übersetzen?
Das ist interessant. Wir haben es nämlich immer, also ich rede jetzt vom Lateinunterricht, ja. Nescio mit, ich weiß es nicht, wieso ich hasse und wieso ich dieses Gefühl spüre. Es wird aber ganz oft auch in einer freieren Übersetzung mit, aber ich fühle es trotzdem oder ich erleide das trotzdem gesetzt. Das finde ich ganz spannend, dieses zwischen Wissen und Fühlen.
Ja,
genau. Die Beziehung, die da auf beide Arten übersetzt werden kann.
Absolut, absolut. Das würde ich absolut unterstreichen, weil das Gedicht arbeitet mit Oxymora, also mit Gegensätzen, die eigentlich nicht zusammenpassen, also hassen und lieben. Dann eben auch dieses Spüren und Erleiden sozusagen, das, die aktive und die passive Seite des Spürens ja auch zusammengebracht ist. Passt sozusagen semantisch eigentlich nicht, damit wird gespielt, aber es steht an beiden Stellen hier ein Und dazwischen. Das einzige Aber steht an der Stelle, wo man jetzt denken würde, ja, da könnte auch ein Und stehen. Also ausgerechnet da steht ein Aber, das Set. Nämlich, ich weiß es nicht, aber.
Es passiert trotzdem
und also das heißt, das Wissen und das Spüren wird schärfer gegeneinander gesetzt, während die Gefühlsgegensätze schwächer gegeneinander gesetzt sind, als sie eigentlich sind. Das heißt, die Gegensätze sollen sozusagen eine Einheit bilden, und aber Wissen und Fühlen, das soll richtig auseinandergehalten werden.
Ich glaube, da ist Catull sehr modern. Also ich lese auf jeden Fall den Gegensatz zwischen Rationalität und Emotionalität gleichzeitig. Ja. Das hat irgendwie schon ein bisschen was Aufklärerisches, diese Ratio, die vielleicht überwiegt in dem Gedicht, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Ratio dann überwiegt. Also ich meine, dieses Bewusstsein, ich tue es trotzdem. Also es ist irrational zu hassen und zu lieben. Gleichzeitig, es zerreißt mich auch innerlich. Aber ich fühle es oder ich weiß es trotzdem.
Ja.
Dieses Über-Ich, das dann trotzdem schon weiß, dass es eigentlich Schwachsinn ist, die in diesem Gefühlszustand zu verweilen, aber es trotzdem tut.
Ja, allerdings wird das wissende Subjekt in diesen in solchen Diskursen ja immer als das Aktive gefasst. Und hier ist es dasjenige, das machtlos ist gegenüber diesen Gefühlen. Das heißt, die Gefühle werden bestimmt entsprechend der philosophischen Tradition, da kann man durchaus auch schon mit Aristoteles arbeiten, werden bestimmt als etwas, das man erleidet, dass dieses Subjekt erleidet. Aber gleichzeitig ist es nicht in der Lage, sich dagegen so zu wehren, dass es wieder die Oberhand gewinnen kann. Und das ist eine Konstellation. Man sagt Catull ja Nerv, dass er Epikureer gewesen war. Und Ziel der Epikureer ist, wie bei den Stoikern im Prinzip auch, in einen Zustand der Gleichmut zu kommen. Allerdings, im Gegensatz zu den Stoikern, setzen die Epikureer darauf, die emotionale Seite zu kultivieren und auch auszuleben, sodass man ihnen öfters Hedonismus vorgeworfen wird. Hier scheint mir allerdings das in beiderlei Hinsicht nicht so richtig zu funktionieren. Also ist das sozusagen ein Gedicht über den Zustand, wie es nicht sein soll, oder weiß, dass es so nicht sein soll? Oder spricht dieses Gedicht eigentlich dagegen, dass man es rein epikureisch lesen sollte?
Ich bin gerade bei dem Hedonismus hängen geblieben, weil irgendwie ist es ja schon hedonistisch zu sagen, man leidet, aber der Schmerz wird quasi aufgewogen durch diese Liebe oder der Hass. Bei den Epikureern bin ich mir immer ein bisschen unschlüssig. Es ist meistens sehr pointiert, jetzt auch bei Catulls Gedichten, bei den Carmina Burana, was wiederum irgendwie für einen hedonistischen Geist sprechen sollte. Dieses Gedicht ist aber sticht vielleicht ein bisschen tatsächlich raus, weil es nicht wie teilweise die anderen Gedichte von Catull, die politisch sehr aufgeladen sind, teilweise Catull macht sehr oft Witze über seine Zeitgenossen, seine politischen Zeitgenossen. Hier ist es ja doch sehr ich-zentriert, was eigentlich zu den Epikureern, naja, irgendwie tanze schon ein bisschen aus der Reihe, muss ich sagen.
Es ist ein reflexives Gedicht. Also er denkt sozusagen darüber nach, und es ist ein Gedicht, das auch eine starke Tradition begründet hat, weil genau diese Situation, nicht Herr dessen zu sein, was passiert, aber gleichzeitig darüber nachzudenken und in so eine Subjektposition zu rücken, wie du sie benannt hast, das ist aufgegriffen worden halt, wir haben das in dem Podcast schon mal erwähnt, im Petrarchismus, nämlich bei Baudelaire hat man das erwähnt. Das ist eine Konstellation gerade, dass die überwältigende Liebe, die sündhaft ist, die man eigentlich nicht will, wenn man es jetzt epikureisch lesen würde, wäre es etwas, was man so nicht will, aber doch so stark ist und gleichzeitig aber auch genossen werden kann, dass es so stark ist, obwohl es einen gleichzeitig verbrennt. Das ist eine Liebeskonstellation, die im Petrarchismus stark geworden ist, aber auch, man könnte noch größer werden und sagen, das ist auch eine Liebestradition, bei der Denis de Rougemont gesagt hätte, das wäre eine rein westliche Liebeskonstellation, nämlich eine Liebe, die wirklich eine Passion, wenn man das jetzt mit Luhmann lieber als Passion nennen wollte, ist und an ihrer Intensität und gleichzeitig an ihrer Asozialität sich auszeichnet. Und das ist, kommt hier eigentlich schon durchaus auf den Punkt, obwohl man das normalerweise denn beginnen lassen würde mit den Troubadours im Mittelalter. Und hier haben wir es aber schon mal. Also das scheint mir, also es ist jetzt nur sozusagen, wo wir gerade einmal den Rückblick hatten, vielleicht jetzt mal kurz den Vorausblick. Es ist ein Gedicht, was irgendwie so aufgehängt ist zwischen den Zeiten, das so ein bisschen merkwürdig gar nicht in seine eigene Zeit rein zu sprechen scheint, sondern eher so ein bisschen zurück zu Sappho und vorneweg zu den Troubadours und zu den Petrarchisten, was das Gedicht nochmal umso spannender macht für mich jetzt gerade, weil es so zeitlos da wirklich ist.
Zeitlos, wollte ich gerade aussagen. Vielleicht kannst du mir noch beantworten, ob, ist das ein Merkmal der romanischen Sprachen oder der romanischen Lyrik, wenn du gleich auch schon auf die Troubadour, auf die französischen zu sprechen gekommen bist, dass dieses Liebesmotiv einer unerreichten Liebe, Passion, hatten wir auch schon bei Baudelaire, dass es da besonders gut zum Ausdruck kommt. Ich meine, tatsächlich wurde Odiette Amo oft auch mit der deutschen Klassik ein bisschen in Bezug gesetzt, die ja jetzt nun gar nicht für obszöne Liebesdichtungen bekannt ist. Ist das ein romanistisches...
Kommt drauf an. Ja. Also, die römischen Elegien von Goethe, die können auch schon zur Sache gehen. Aber ja, also die Konstellation, dass das Gedicht ist hier so kurz, dass man wirklich vieles einfach im Wagen bleibt, dass man weiß, man braucht einen Hintergrund und man fragt sich, welchen. Und vielleicht ist es gerade dieses Unbestimmte, was einem natürlich dann auch dieses Gedicht vielleicht auch eben so zeitlos was dieses Gedicht so zeitlos erscheinen lässt, denn man kann es in verschiedene Hintergründe rücken. Was ich sehr spannend an diesem Aktiv-Passiv finde, ist dabei noch eine Konstellation, die ich auch sehr besonders finde, nämlich Quares Faciam fortasse requires, also warum ich das tue. Das heißt, ausgerechnet das, was das lyrische Ich erleidet, ist gleichzeitig etwas, was es aktiv tut. Da haben wir den nächsten Selbstwiderspruch, dass sozusagen das Erleiden und das Tun auch wieder eigentlich sich widersprechen müssten, aber zusammengefasst werden, wie mit dem Hassen und dem Lieben. Und also das Aktive und das Passive wird zusammengefasst, das Hassen und das Lieben wird zusammengefasst. Das Einzige, was nicht zusammengefasst wird, ist tatsächlich dieses Nicht-Wissen und Spüren. Und ich frage mich, ob der Schlüssel zu dem Gedicht eine Frage ist, die bei mir allerdings offen geblieben ist. Ich weiß das einfach nicht. Wer ist denn das Du hier? Du fragst. Also ein lyrisches Ich haben wir ja meistens bei Gedichten. Bei ein lyrisches Du gibt es, aber hier ist es ganz stark, weil sozusagen es ist der Gesprächspartner, mit dem hier gesprochen wird. Wer ist das?
Ja, einerseits fühlt sich dadurch der Leser natürlich direkt besonders angesprochen, weshalb das Gedicht vielleicht auch so gut ankommt. Ganz intuitiv könnte man natürlich auch sagen, dass es an Lesbia gerichtet ist.
Das könnte auch sein.
An die Liebhaberin, aber vielleicht ist es auch einfach an den universalen Liebenden gerichtet, an eine Gemeinschaft, die sich in dieser Emotionalität aufgehoben findet. Ich glaube aber, dass das Kapital dieses Gedichtes tatsächlich in dieser direkten Ansprache vielleicht liegt. Oder der große Erfolg.
Yeah. Vielleicht ist es auch sozusagen ein innerer Dialog. Also wenn man Nerve denkt, denkt man ja auch öfters in zwei verschiedenen Personen. Das hat man durchaus auch bei Sokrates schon formuliert. Man könnte natürlich auch auf die lyrische Situation selber gehen. Das heißt, hier ein Gedicht entwirft eigentlich immer die Welt, in der das Ich steht, und in dieser Welt steht irgendwie ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin. Und die bleibt komplett unbestimmt, aber es ist damit als Dialog inszeniert und nicht einfach als bloße Rede über sich selbst, bloß ein Entwerfen von Ich und in der Welt, sondern als Dialog, was die Sache halt nochmal spannender macht, weil ganz offenbar geht es ja hier tatsächlich auch darum, dass diese reflexive Ebene des Gedichts halt nicht einfach nur eine bloße Selbstreflexion des Ich über sich selber ist, sondern im Dialog, also mit einem Spiegel, erfolgt.
Ja, das Gedicht entwirft hier seinen Betrachter auf eine ganz starke Weise, wie man das eigentlich von Bildern kennt, um mit Paul Mitchell zu reden. Das Bild entwirft seinen Betrachter, hier entwirft das Gedicht seinen Betrachter oder sein Leser.
Ja, und benennt sozusagen, genau, und benennt das Du.
Ja, ich glaube. Lassen wir dann das Gedicht mal benennen, für sich sprechen. Wir haben es jetzt schon die deutsche Version gehört. Vielleicht würden wir noch einmal die mittelalterlich-lateinische Version bringen, Jan, und dann probieren wir es in der klassischen Version.
Genau. Okay. Also ja, mein Latein ist einfach kein klassisches Latein. Odi et amo, quare et faciam fortasse requiris, nescio, sed fieri sentio et excrucio.
Ode tamo, quarit faciam fortasse requiris, nescio, sed fieri sentio et excrucio.